Halleluja, Majestät, Jesus, du bist König, du bist Herr, du hast alles in deiner Hand, Lob und Dank, auch diesen heutigen Abend, auch unser Leben, auch unsere Zeit und unsere Tage. Wir freuen uns im Herrn, Lob und Dank, Majestät. Mein Thema heute ist, jetzt, heute, hier ist die richtige Zeit, der richtige Moment, der richtige Augenblick. So, wir werden über die Zeit sprechen. Die Zeit ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat, Raum und Zeit. Das hat er gleich am Anfang der Welt geschaffen und es festgelegt. Der Mensch ist gesetzt. Wir leben also nach festgelegten Zeiten. Ganz herzlich eingeladen morgen. Morgen früh wird das Thema sein, die Wirkung des Wortes Gottes. Und am Mittwoch werden wir darüber sprechen. Wir sind das Werk Gottes. Gott arbeitet an uns. Gott wirkt in kleinen Dingen, in großen Dingen. Aber meistens in Kleinigkeiten. Da passiert was Großes. Halleluja. Lob und Dank. Alles hat seine Zeit auf dieser Welt. Saat und Ernte. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Bestimmung. Und alles zu seiner Zeit. So im richtigen Augenblick. Und das ist das Wichtigste, dass wir im richtigen Augenblick das Richtige tun. Die richtigen Worte zu den richtigen Menschen. Das mal zu treffen, das ist Volltreffer dann. Auf den richtigen Augenblick kommt es an. Und deshalb, wir sollten unser Leben genau durchforsten, angucken, prüfen und mal sehen, ist das wirklich alles, was wir tun, oder gibt es noch mehr? So, im richtigen Augenblick das Richtige tun und darauf kommt es an. Die Bibel spricht von der angenehmen Zeit, von der bestimmten Zeit, von den günstigen Momenten. Und das ist der günstige Moment, wann ist das? Wann ist die beste Zeit? Jesus sagt hier, ich bin gekommen, als die Zeit erfüllt war, hat Gott mich geschickt, der Vater mich geschickt. So, was wir jetzt hier haben, ist Gnadenzeit. Die günstigste Zeit, die Tür ist offen, der Herr hat Sprechstunde, und zwar Tag und Nacht, wir können auch immer zu ihm kommen. Jetzt gilt noch die Einladung, jetzt ist die Zeit, diese angenehme Zeit. Jetzt wartet der Herr noch auf uns, bis der Nächste kommt, bis der Nächste sich entscheidet, bis der Nächste sich dem Herrn ausliefert. Jetzt ist die angenehme Zeit, dass du annehmen kannst und sagen, jetzt ist günstig, jetzt ist richtig. So, jetzt hat Gott noch unser Leben in der Hand. Jetzt hat er den Dienst, was er hier an uns tut. Jetzt ist der Augenblick, wo ja bei uns einiges geklärt werden könnte, wo wir unser Leben in Ordnung bringen könnten, wo Gott uns eine Antwort geben könnte. Jetzt ist die Zeit, wo wir den Herrn fragen dürfen. Jetzt darfst du den Herrn fragen. Jetzt ist die Zeit, der Augenblick, wo einiges geklärt werden könnte in unserem Leben. Jetzt ist die Zeit, wo es jetzt weitergeht. Wir haben einen Punkt erreicht. Jetzt sollten wir Glaubensschritte tun. Bestimmtes Alter erreicht, eine neue Lebensphase, wenn man Geburtstag hat. So, jetzt muss man sich neu ausrichten. Wieder Entscheidungen treffen, in welche Richtung gehe ich. Links, rechts, vorne, nach hinten. So, wir stehen in einer Kreuzung und wie geht es mit uns weiter? Das ist die Frage. Wo investieren wir am besten? Wo lege ich meine Gaben hin? Wo gebe ich mein Opfer? Wo gebe ich das? Für was lebe ich eigentlich? Zeit, die Zeit auszukaufen, das sagt die Bibel. Es gibt verschiedene Zeiten, Krisenzeiten, Notzeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. So, vor allem manchmal stagniert alles, manchmal ist alles wie tot, Leerlauf. Auch das gibt es, auch diese Zeit sind wichtig, Pausen sind auch sehr wichtig, auch wenn wir so die Psalmen lesen, da heißt es immer nach bestimmten Text vom David insbesondere, Seele, Luft holen, Atem holen, wieder neu starten und weitergehen. So, und wir bestimmen durch unsere Entscheidungen, ob es mit uns aufwärts geht in der Krise oder abwärts. Wir bestimmen es. Wie nutze ich die Zeit, die Gegebenheiten? Jetzt ist die Zeit. Und wir haben gestern über das Thema gesprochen, achte auf die kleinen Anfänge. Und wir sollen auf die kleinen Dinge achten. Die sind so wichtig. Wenn wir da den Anschluss verpassen, ist der Zug weg. Ich werde nie vergessen, da wo wir wohnten, in Memeland, im Ostpreußen, Litauen, dahin, da kam nur einmal der Bus, also morgens und abends. Wenn du einmal den Bus verpasst hast, musst du es warten auf den nächsten Tag oder zu Fuß weitergehen. Oder was weiß ich, vielleicht nimmt dich einer mit auf dem Lastwagen. Also bei uns ist man mitgefahren mit dem Lastwagen weiter, wenn irgendwer jemand vom Kolchos oder vorbeifuhr. Also wenn man den Zug verpasst, der Zug wartet nicht auf uns, das Flugzeug wartet nicht auf uns. Es hat feste Linien oder feste Bestimmungen und es geht. Wir müssen auf dieses Timing, auf dieses göttliche Kairos achten. Und wir
Das ist so wichtig, das Richtige im richtigen Augenblick tun, das ist die Zeit, kauft aus die Zeit. Wenn wir merken, wir haben schon irgendetwas verrannt, dann sollten wir warten, bis Gott handelt, bis Gott wieder eingreift und bis die Gnadenzeit wieder ist. Ein amerikanischer Evangelist hat nach dem Krieg in Deutschland so in den 50er Jahren gepredigt und die haben natürlich Krankenheilung und sowas alles abgelehnt, Geistestaufe, wie die Deutschen einfach waren, so nach dem Krieg so konservativ, die moderne Theologie. Dann hat er gesagt, wartet, wartet. Wenn wir Gottes Gnade ablehnen, dann geht er 38 Jahre im Kreis. So wie die alten Israeliten. Die haben nicht geglaubt, die haben Gott abgelehnt und die sind 38 Jahre im Kreis gegangen, bis die neue Generation kam. Und so war es. Also sie haben diese ganze Heilungs- und Heiligungsbewegung abgelehnt und was das dann passiert, 40 Jahre gar nichts Richtiges. Und dann kam die charismatische Bewegung, dann wieder ganz neue Aufbrüche und zwar ganz woanders in der katholischen Kirche. Oder die Jesus People Bewegung 40 Jahre danach, nachdem man abgelehnt hat. Deshalb, wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht ablehnen, sonst gehen wir nochmals 40 Jahre im Kreis. Dann sind wir nachher schon bald 100 Jahre alt, dann verstehst. Deshalb kauft aus die Zeit. Und man kann Gott nicht zwingen, jetzt musst du was tun, sondern die Zeit muss reif werden. So, die kleinen Anfänge, die sollen wichtig sein und die sollen wir ernst nehmen. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt klopft der Herr an der Tür, jetzt hören wir seine Stimme, jetzt haben wir Freiheit. Und so viel Freiheit, wie wir heute haben, hat die Menschheit noch nie gehabt. Wir können frei reden, frei schreiben, frei Wort Gottes verteilen, aber ich sage euch eines, die Türen schließen sich mehr und mehr. Ja. So, und je früher wir anfangen, deshalb, wenn wir jung sind, frisch sind und so weiter, noch fröhlich sind, noch lernfähig sind, noch, ja, dann sollen wir die Zeit auskaufen. Ich habe eines gelernt, ich habe dreimal angefangen, Französisch zu lernen und nicht geschafft, denn ab 25 schaffst du es nicht mehr, eine neue Sprache zu lernen, also da musst du schon gezwungen werden oder und so weiter. Ich habe mehrmals einen Anlauf genommen, nicht hochgekommen, aber das, was ich in jungen Jahren gelernt habe, das ist sitzen geblieben und das ist heute noch drin. Deshalb, wir sollten, solange wir jung sind, frisch sind, aufnahmefähig sind, lernen. Wir sollten aufwachen, ehe es zu spät ist. Diese kleinen Dinge. Es gibt also ein zu spät, auch in unserem Leben, auch als Christen, auch als Menschen. Es gibt ein zu spät und darüber will ich heute sprechen. Es gibt ein zu spät, wo es kein Zurück mehr gibt. Das Countdown Gottes läuft. Es gibt keine Umkehr, keine Wendemöglichkeit mehr. Es ist zu spät. Und das passiert so oft, dass wir verpasste Gelegenheiten im Leben haben. So, bei vielen ist das Leben voller Verspätungen. Die kommen immer zu spät. Und Gorbatschow, glaube ich, das schiebt man ihm wenigstens im Mund, hat einmal gesagt, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Und so viele sind schon bestraft vom Leben. Die sind zu spät aufgestanden. Zu spät die Tür richtig zugemacht. Zu spät das Licht ausgeschaltet. Zu spät eine Entscheidung getroffen. Das war zu spät. Aber mein Vater hat immer gesagt, es gibt kein zu früh. Es gibt ein zu spät, aber es gibt kein zu früh. Und deshalb, wir waren, wenn wir irgendwo Versammlung waren, wir waren immer eine Stunde zu früh da. Verstehst? Manche haben das geärgert, so früh, aber er hat gesagt, also man kann nie früh genug da sein. Zu spät, du verpasst das Wichtigste, verträumst und was auch immer ist. Wann ist es zu spät? Denk darüber mal nach. Wann ist es bei mir zu spät? Und ich sage dir eines, bei uns ist es zu spät, wenn wir tot sind. Und gerade wenn Sterbende, ich habe neulich eine Predigt hier gehalten, Sterbende, was würden Sterbende sagen? Hätte ich bloß, wäre ich früher aufgestanden, hätte ich bloß das und das gemacht, hätte ich mich nicht so und so entschieden. So, wenn du tot bist, ist alles zu spät. Du kannst nichts mehr rückgängig machen, kannst nichts mehr verbessern, da gibt es keine Hoffnung mehr. Alles vorbei. Da kann sagen, lieber Gott, mach das, wenn du es kannst. Aber er macht es wahrscheinlich nicht. Ich werde auch da noch ein paar Dinge sagen, die Gott mir aufgeschlossen hat im Laufe der Jahre und vor allem beim Bibelstudium. Gott ist kein Hampelmann. Verstehst du? Was wir versäumen, was wir verpasst haben, das ist verloren. Der verlorene Sohn kam nach Hause, der hat nichts mehr gehabt. Der hat alles verplempert, alles verlebt. Kommt nach Hause und ja, lebt nur noch als Tagelöhner. Wer zu spät kommt, und so viele Leute kommen einfach zu spät. Zu spät, wenn schon alles vorbei ist. Wenn alles schon abgewickelt wurde. Zu spät, wenn die Türen verschlossen sind. Ich denke nur an die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Die gucken überall, wo kriege ich noch Öl, Nachschub und was auch immer ist. zu spät. Wenn einem die Eisenbahn, der Zug vor die Nase wegfährt, zu spät. Wenn die Uhr falsch geht, wenn man sich nicht, ja, wenn man nicht die richtige Zeit achtet, zu spät. Ich weiß nicht, ob du schon solche Erfahrungen gemacht hast, zu spät im Leben irgendwo angekommen, das Wichtigste verpasst. Ich denke, ich weiß so, du hast dich vielleicht verliebt als junger Mensch in einen Jungen oder ein Mädchen und war aber nicht getraut zu sagen. Und 3-4 Wochen später hat dann jemand das Mädchen oder den Jungen weggeschnappt. Verstehst? Zu spät. Ja, zu spät. General von Fiebern erzählt eine Geschichte. Da kommt er zur Beerdigung für ein junges Mädchen und dann fragt er die Kinderstundentante, war Marie schon bekehrt? Hat sie schon den Heiland gekannt? Hat sie den Herrn Jesus aufgenommen? Oh, sagt sie, ich habe immer so auf dem Herzen gehabt, ich soll das sagen. Und jetzt ist zu spät. Dann hat sie so, hat er von Fiebern gefragt, und Mutti, hat die Marie den Heiland aufgenommen gehabt? War Marie Kind Gottes? Hat sie Jesus lieb gehabt? Weißt du, ich habe immer so den Drang gehabt, ich sollte ihr sagen und fragen, Marie, wie sieht's um dein Glaubensleben? Aber ihr habt verpasst, jetzt ist sie tot, jetzt kannst du nichts mehr machen. Es gibt so viele verpasste Gelegenheiten, wo wir hätten Zeugnis geben können. So, wenn man nicht dauernd am Ball ist, platzen so viele Träume, so viele Visionen, so viele Aufgaben, so viele Dienste. Jetzt ist die Zeit. Da, wo du jetzt hier lebst, wo du hier sitzt, jetzt kannst du dich noch entscheiden, aber dann kann es zu spät sein. So, manche Frau ist zu spät, hat die Zeit verpasst, um ihr Kind zu bekommen. Zuerst mal Karriere, zuerst mal Arbeit und das Geld und das alles war wichtiger. Und jetzt ist es zu spät. Mit 50, da musst du ein Wunder erleben, dass du noch schwanger wirst als Frau. So, Israel hat die Stunde Gottes so oft verpasst. Wie oft sagt Jesus, wollte ich euch versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein, aber ihr habt es nicht gewollt. Immer wieder gesagt, ja, später, später, später. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer so verschieben, später, wenn ich mal ausgelernt habe, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann, und wenn ich so ein Eigenheim aufgebaut habe, wenn ich eine Firma aufgebaut habe, und dann habe ich vielleicht das alles, aber dann bin ich schon ein Krüppel, behindert, schwach und krank. So, Gott geht weiter. Und er kennt keinen Halt, kein Stehen, sondern das Leben geht weiter. Die Sonne, die geht auf, geht unter, die Erde kreist um die Sonne und so weiter. Das Leben geht weiter. Und da wirst du nicht gefragt, willst du mitkommen oder nicht. Wir müssen uns entscheiden. Ich will mitkommen. Ich muss mich entscheiden, in welche Richtung ich gehe, was ich mache. Sein Plan läuft weiter. Seine Sache geht weiter. Und das merke ich immer wieder. Weißt du, man hat eine Vision, man hat einen Traum, man hat eine Berufung. Haben wir das alles genützt, ausgekauft, so wie wir sollten? Wenn ein Volk versagt, wenn eine Kirche versagt, wenn eine Gemeinde versagt oder wenn die Gesellschaft versagt. Weißt du, Gott geht weiter. Dann sagst du, ja gut, ihr habt es nicht gewollt. Wie oft wollte ich euch versammeln? Und deshalb, Gott versagt nicht. Er hat Großes mit uns vor, aber wir versagen. Wenn wir die Zeit, die Stunde Gottes verpennen. So, die Sonne geht auf und die geht unter, ob du daran glaubst oder nicht. Ob du was willst oder nicht, oder ob du was tust oder nicht, das wird dann jeden Tag, ein neuer Tag, das Jahr vergeht. Wie lange ist es her, dass wir Jahr 2000 feierten? Und jetzt, morgen sind es 28 Jahre her, wo die Mauer gefallen ist. Wie schnell ist es vorbei? Ich denke manchmal, das war gestern gewesen. Verstehst du, wie schnell vergeht die Zeit? 28 Jahre. Ich bin schon 31 Jahre in Berlin. Weißt du? Und arbeite hier und predige hier und diene hier den Menschen und wohne hier in Berlin. So schnell vergeht die Zeit. Und dann denkst, was hast du alles gemacht? Was ist alles gewesen? So, was hast du getan? Und was war? Über die Vergangenheit und über die Zukunft verfügen wir nicht. Uns gehört nur die Gegenwart, das Heute, das Hier und Jetzt. Das gehört uns. Uns gehören nicht die nächsten 28 Jahre. Uns gehören jetzt diese Zeit, in der wir leben. Und wir leben zwischen zwei Welten. Wir leben zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Und da stehen wir drin, so in der Kreuzung. Und wir müssen warten, wie geht's jetzt weiter? Geht's in die Richtung? Und uns sind alle Richtungen offen. So wie dieser Mann hier auf dem Bild. Der kann in jede Richtung gehen. Alles ist falsch und alles ist richtig. So. Wir leben dazwischen. Zwischen zwei großen Ereignissen. Zwischen Verheißung und Erfüllung. Weißt du? Ja. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen würden, würde so vieles passieren. Aber wir schieben raus, später, Herr. Also ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht geheiligt, ich bin noch nicht so gereinigt, ich bin noch nicht so gewachsen im Herrn, was auch immer ist. Wir leben in einem Spannungsfeld. Wir haben das Ja, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen, aber wir sehen das noch nicht. Verstehst du? Und das steht mal dazwischen, Vergangenheit und Zukunft. Oder Gegenwart, ich habe die Verheißung, ich weiß, Gott wird das und das tun, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. So, wir stehen einfach dazwischen. Wir leben zwischen zwei Welten. Alle Angebote Gottes ohne Ausnahme sind wertlos, wenn wir sie nicht annehmen und wenn wir sie nicht akzeptieren in unserem persönlichen Leben. Es passiert jetzt. Und wir sind dazwischen und wir treffen diese Entscheidung. Wir pendeln immer zwischen der Erkenntnis und der Erfahrung. Ich weiß, aber ich tue es nicht. Ich verstehe, aber ich bin noch nicht so weit. Und wir denken immer so klein von uns, minderwertig. Zwischen dem Wissen und der Anwendung, da stehen wir dazwischen. Da, das ist unsere Zeit, das ist unsere Aufgabe. Ich weiß und ich soll es tun. Und Gott muss mir helfen, dass ich die Tat vollbringe. Wir stehen also zwischen Glauben und Schauen. Oder Glauben und Tun. Zwischen Theorie und Wirklichkeit. Wir stehen dazwischen. Und das ist unsere Zeit. Dieses Jetzt gehört uns, mir, heute. Und ich sollte mein Leben einfach so ausrichten, wie Gott es will. Und zwar nicht irgendwann oder zu irgendeiner anderen Zeit, wenn es günstig ist. Jetzt ist die günstige Zeit. Jetzt ist die angenehme Zeit, wie die Heilige Schrift sagt. So, ich habe versucht nachzudenken, wie kann ich dieses Jetzt präsentieren oder aufziehen oder wie kann ich es darstellen. Wir sind am Flughafen. Nur als Beispiel, wenn du mal geflogen bist. Wir sind am Flughafen, wir sind schon eingecheckt. Aber wir fliegen noch nicht. Wir sind noch im Flughafen, in Wartestellung. Wir sind noch nicht unterwegs, aber wir sind schon eingesteckt. Wir sind wiedergeboren. Wir haben den Glauben, wir haben Jesus Christus in unserem Herzen aufgenommen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind immer noch in der Welt, noch immer auf Erden. Wir sind noch nicht in der Luft. Wir sind noch nicht im Flughafen. Und so, aber dieses Jetzt, ich kann nicht mehr zurück. Also ich kann zurück, wenn ich will, aber ich müsste wieder neu eingesteckt werden. Ich bin im Niemandsland. Am Flughafen bist du im Niemandsland. Im internationalen Bereich. Wir sind Fremde in dieser Welt, aber wir sind noch nicht daheim. Und in diesem Spannungsfeld lebe ich. In diesem Spannungsfeld lebe ich. Ich bin Kind Gottes, bin gerettet. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ist alles perfekt. Aber ich bin noch hier in Deutschland, Berlin oder wo auch immer. So, Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen habe. Ich bin ergriffen vom Heiligen Geist, vom allmächtigen Gott. Die Erlösung in Jesus ist ein Sein und ein Werden zugleich. Und dazwischen stehen wir. Und das ist dieses Jetzt. Ich bin Kind Gottes, ich bin gerettet, mein Leben steht im Buch des Lebens, aber ich bin noch nicht daheim. Und weißt du, ich komme erst daheim, wenn ich gestorben bin. Verstehst du? Deshalb spricht auch die Bibel von der großen Wiedergeburt. Ich komme zu ein paar Punkten, die mir wichtig erscheinen. In meinem Leben, ich habe lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Was ist dieses Jetzt? Wie sieht es aus? So, dieses Jetzt. Genieße deine Erlösung. Gott hat zu mir gesagt, Johannes, genieße dein Leben. Dieses Jetzt. Wenn du einmal im Himmel bist, wirst du das, was du hier auf Erden gehabt hast, nicht mehr haben. Genieße das Leben, was es auch immer ist. So, wir freuen uns auch über den Himmel, was noch alles kommt in der Herrlichkeit, Herr, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hast du für uns bereitet. Ich bin jetzt noch im internationalen Bereich, im Flughafen. Was du hier erlebst, hat Gott mir gezeigt, wirst du im Himmel nicht mehr erleben. Du wirst keine Krankheit mehr dort erleben, keine Sorgen mehr haben, keine Kämpfe mehr haben, keine Versuchung mehr haben. Da wirst du so vieles, was wir hier jetzt noch haben, worüber wir jammern, klagen, beschweren und fluchen, die Trübsal. Verstehst du, Paulus sagt, wir rühmen unsere Trübsale. Im Himmel wirst du keine Trübsale mehr haben. Wunderbar, Halleluja. Aber du wirst das vermissen, denn du wirst auch keine Kämpfe mehr im Himmel haben. Deshalb genieße dein Erdenleben. Das hat Gott mich gelehrt. Fang an, dein Erdenleben, was es auch immer ist, im Guten wie im Schlechten, zu genießen. Das Gute wird kommen. Das Herrliche wird kommen. Gott hat wunderbare Sachen bereitet für die, die ihn lieb haben. Das Schönste kommt noch. Aber ich muss hier die Suppe auslöffeln. Und ich muss hier das Leben genießen. Deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Wenn ich im Himmel bin, ich kann keine Schätze mehr sammeln. Dort gibt es keine mehr. Da sind die Straßen alle aus Gold. Was will ich denn? Die Tore aus Edelsteinen vom neuen Jerusalem. Da kannst du nichts mehr sammeln. Aber hier, jetzt, kannst du Schätze sammeln. Im Himmel wirst du das nicht mehr können, was du hier kannst. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Und wir werden so schnell erwachsen. Ich bin manchmal schockiert, wie schnell die Kinder aus dem Haus sind. Verstehst du? Und deshalb habe ich mir nicht nehmen lassen, mit meinem Sohn, als er 18 war, durch England zu fahren und Schottland zu fahren, damit ich einmal nur mit meinem Sohn zusammen bin. Verstehst du? Und dann mit 18 Jahren war er fort, verheiratet, dann stand eine Frau dazwischen und dann kamen Kinder und jetzt ist es vorbei. So schnell vergeht die Zeit. So schnell. Und manchmal sehe ich, wie schön war das, als noch die Kinder, was sie zusammen noch am Bach spielten und am Meer spielten und baden gingen und Urlaub fuhren. Das war eine tolle Zeit. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Ich will nur sagen, genieße das Leben. Gott hat zu mir gesagt, Johannes, genieße dein Erdenleben. Wart nicht auf den Himmel. Du kommst noch früh genug in den Himmel. Und du wirst lang genug dort beim Heiland sein. Und Gott hat mich das gelehrt und ich möchte das, was er mich gelehrt hat, euch ein Stückchen weitergeben. Verschlafe nicht das Leben. Genieß das Leben. Mach das optimal. Freue dich über jeden Augenblick. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und jeden Tag soll ich morgens aufstehen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und Jesus sagt, was du im Geringsten oder einem der Geringsten getan hast, das hast du mir angetan. Also wenn du was Gutes tun möchtest für Jesus, kannst du jetzt, hier und heute, nachher kannst du nicht mehr. Wenn du im Himmel bist, dann kannst du nur noch Halleluja rufen und winken. Das ist alles. Wenn ich so höre, was im Himmel ist, dann kannst du nur den Himmel genießen. Aber das Erdenleben, dass du Schätze sammelst, dass du dein Leben aufwertest, dass du nach vorne gehst, das kannst du jetzt tun. Ich werde nie vergessen, mein Lehrer, der hat sich meiner mal vorgeknüpft und steht da, und ich sehe noch, wer heute steht da, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich und dein Leben. Und dann stand ich da und habe nachgegangen, dann ging er raus, hat seine Pfeife geraucht, so, und das blieb bei mir hängen, bis heute. Du lernst für das Leben und für dich. Nicht für die Schule, nicht für die Gesellschaft, nicht für den lieben Gott. Du lernst für dich und das Leben. Das hat mich schockiert. Und da habe ich erst angefangen nachzudenken. Alles, was ich mache, mache ich nur für mich. Nicht, dass ich Egoist bin, aber ich muss für mich machen. So, hier kannst du noch was für Jesus tun. Und das ist mir groß geworden. Im Himmel, da kann ich nicht mehr Perlen sammeln, Schätze sammeln für den Herrn Jesus. Kann ich nicht mehr Menschen zu Jesus führen. Die sind alle schon bei Jesus. Ist die Zeit vorbei. Die Frucht. Hier kann ich Frucht bringen. Hier kann ich reifen. Hier kann ich noch was erleben, was ich im Himmel nicht mehr tun kann. Im Himmel werde ich Gott loben und preisen und ihn ehren. Das wird mein Geschäft wahrscheinlich dort sein. Aber hier kann ich noch was produzieren. Hier kann ich Vergebung erleben. Ich kann Vergebung geben und Vergebung erleben, was das alles bedeutet. Hier kann ich Befreiung erleben, dass ich loslasse. Und du glaubst gar nicht, an was die Christen kleben. Nicht nur Christen, auch alle Menschen generell. Die kleben an die Verletzungen, die kleben an den Götzen Mammon, die kleben an allen hickeres Zeug, Kleiniger. Manchmal sind es nur Lappalien. Da kleben sie. Hier kannst du befreit werden. Nicht, wenn du im Himmel kommst, gebückt und belastet und zittrig. Verstehst du? Hier kannst du das Wunder der Befreiung erleben, der Gnade. Hier kannst du die Versöhnung erleben. Hier kannst du Heilung erleben. Im Himmel gibt es keine Heilungen mehr. Da sind sie alle gesund. Da haben sie keinen Mangel. Da fehlt es an gar nichts. Aber hier kannst du das Wunder erleben, wie Gott dich wiederherstellt, wie Gott dich regeneriert, wie Gott dich wieder nach oben bringt. Hier kannst du Kämpfe und Siege erleben. Im Himmel gibt es. Da sitzt du nur auf dem Triumphwagen und sagst Halleluja, Halleluja, Halleluja. Aber hier kannst du ein Überwinderleben führen. Im Himmel ist alles schon überwunden, alles vollendet, alles vollbracht. Aber hier ist die angenehme Zeit. Dieses Jetzt. Also Gott hat mich richtig erschreckt, als er mir vor Jahren das gelehrt hat. Jetzt lebst du, Johannes. Nicht erst in 100 Jahren oder in 1000 Jahren in der Ewigkeit. Jetzt. Nicht, wenn du erst gestorben bist. Oder wenn du auferstanden bist, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Das ist alles zu spät. Jetzt musst du dein Leben managen. Hier kannst du noch etwas für deine Bekanntheit im Himmel tun. Hörst du? Hier unten. Damit du im Himmel berühmt wirst. Weil es ist so wichtig, was ich sage. Ich sage es aus dem Herzen heraus, weil mir die Menschen am Herzen liegen. Und ich versuche noch rüberzubringen, was ich kann. Weißt du, hier kannst du für deine himmlische Berühmtheit, Bekanntheit was tun. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hier kannst du bekannt werden im Himmel. Im Himmel bist das, was du bist, das bist. Die Bibel sagt, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. So, hier kannst du Jesus proklamieren. Hier kannst du Jesus groß machen. Hier kannst du Jesus ausleben. Hier kannst du Jesus verwirklichen. Hier kannst du Frucht tragen. Hier kannst du Liebe üben, was Liebe ist. Und Liebe im Himmel zählt Liebe, nicht irgendwelche reine Wahrheit. Im Himmel zählt die Liebe. Hast du genug geliebt? Hast du genug gegeben? Das, was du gibst, das wirst du gegeben. Was hat Jesus gesagt einmal, als da der reiche Jüngling vorbeischaute und sagte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was hat Jesus gesagt? Junger Mann, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, dass du nichts mehr hast, und folge mir nach. Und dann kommen die Apostel und sagen, Herr, wer kann überhaupt noch selig werden? Und dann sagt der Herr Jesus, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und dann sagt Petrus, und was ist uns? Wir haben alles verlassen. Und dann sagt Jesus, es wird euch hundertfältig wiedergegeben und das ewige Leben noch dazu. Du kannst hier, und jetzt hör mir gut zu, ob du das machst oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Es ist ja dein Leben. Du lernst ja für dich und nicht für mich. Nicht für die Gemeinde. Nicht für das Christentum oder für die Menschheit. Du lernst für dich. Du kannst dein Leben vergrößern. Hundertfältig. Und das ewige Leben noch dazu. Obendrauf. So. Wenn du nicht viel gesät hast, wirst du auch nicht viel ernten. Nur nebenbei. Und nichts haben. Du wirst nur so viel haben, was du gesät hast. Ich möchte diesen Ernst des Lebens herausstellen, wie wichtig es ist, dieses Jetzt, heute und hier. Fang an zu sehen. Auch wenn es nur Blumentöpfe sind. Da stehst du auf dem Balkon. Ich habe eine liebe Schwester, die bringt mir immer jeden Sommer, jeden Herbst so Tomaten, 2, 3 Tomaten, die sie auf dem Balkon gezogen hat. Das ist mein Zehnter. Mein Zehnter. Ja. Weißt du, so Kleinigkeiten. Aber diese und ich habe ja auch neulich gesagt, weißt, achte auf die Kleinigkeiten. Was im Himmel zählt, sind Kleinigkeiten, Lappalien. Was ich dem Geringsten einem getan habe, einem Bettler, einem armen Bruder, einer armen Schwester, so jemand ermutigt, auf die Schulter geklopft. Wir werden nur das haben, was wir hier investiert haben. Und du wirst nur das können, was du hier gelernt hast. Jetzt. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Also so ist es in dieser Welt, so wird es auch in der Ewigkeit sein. Weißt du, zuerst wird gearbeitet, dann gibt es den Lohn. Nach dem Kampf gibt es den Sieg. Aber ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wir möchten da immer als Sieger triumphieren, Autorität haben. Aber Autorität muss man sich erarbeiten. Wenn wir hier über kleine Dinge treu gewesen sind, werden wir drüben über große Dinge treu sein und große Aufgaben bekommen. Denk an diesen Mann. Der eine hat 2 Talente bekommen, der eine 1 Talent, der andere 3 Talente. Und was haben sie gemacht? Sie haben gewuchert. Und sie haben gewuchert. Und der eine, der vergraben hat, der hat keinen Fehler gemacht. Und das ist das Schlimmste. Das ist der größte Fehler, wenn man keine Fehler macht. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Schau den lieben Petrus an. Oh, ich freue mich so über das Evangelium, besonders Markus Evangelium. Das ist ja von Petrus abgeschrieben, seine Geschichte. Wie viele Fehler hat der Mann gemacht? Und er hat gelernt aus den Fehlern. Wir werden reich durch unsere Fehler. So, erst nach der Trübsal gibt es die Freude, die Belohnung, die Entschädigung, diesen Lastenausgleich. Wenn wir alles hier verloren haben, wir werden dort Lastenausgleich bekommen. Ja, diese Wiedergutmachung. Erst wenn der Herr zufriedengestellt wurde, dürfen wir uns sättigen. Es ist nicht sozial gerecht, verstehst du? Zuerst wird der Herr gesättigt. Der Mensch kommt vom Feld nach Hause und der Herr sagt, diene mir. Und dann serviert er dem Herrn und der Herr bedient sich dann, putzt er den Mund ab und sagt, so Knecht, jetzt darfst du essen. Verstehst? Deshalb, wir sollten den Herrn hier befriedigen. In diesem Leben, jetzt. Später kann ich den Herrn nicht mehr befriedigen. Da kann ich nur am Thron stehen und nur winken. Eine Palme. Und ich sage an, der Tag X wird kommen. Da werden viele im Himmel sein. Die werden keine Krone haben. Die werden nur eine Palme in der Hand haben, vielleicht weiße Kleider. Und das ist ja die Schar. Lies mal die Offenbarung. Der Johannes ist enttäuscht und frustriert und sagt, wo kommen diese her? Die kommen aus der großen Trübsal. Die haben ihre Kleider hell gemacht durch das Blut des Lammes. Das ist okay. Aber sie haben keine Krone. Unsere Bestimmung ist, dass wir mit Christus regieren. Dass wir mit Christus auf dem Thron sitzen. Und nicht nur mit der Palme wedeln. Verstehst du? Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist viel größer. Mit Christus regieren. Mit Christus, ja, auf dem Thron sitzen. Und du bist, und ich, wir sind für den Thron bestimmt, Geschwister. Aber kommen wir dort rauf? Schaffen wir die Treppe bis zum Thron, dieses Steigen? Ja. Schaffen wir das? Und wie mache ich das? Wie kann ich mein Jetzt sinnvoll gebrauchen? Die Bibel sagt, wenn wir in Zeiten der Not sehen, wir werden mit Freuden ernten. In Zeiten der Unmöglichkeit. Es geht nicht. Und wir sagen trotzdem, mit Gottes Hilfe, durch die Gnade des Herrn, wir schaffen das. So, die werden mit Freuden ernten. Lohn, Segen und Einkommen und so weiter gibt es immer nur nach der Arbeit. Nach der Arbeit. Frieden, Urlaub, Ruhe und so weiter gibt es erst nach getaner Arbeit. Manche wollen so schon gleich in die Ruhe Gottes eingehen. Ganz gleich sterben und ein Testament machen. Weißt du, aber gebrauche das Leben, gebrauche dieses Jetzt. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart. Komm, übernehme eine Gemeinde. Und das Erste, was ich dort gemacht habe, ich habe Opfer aufgenommen. Denn die Gemeinde wusste gar nicht, dass sie opfern muss, dass sie was geben muss. Denn von nichts kommt nichts. Dann, man muss Miete bezahlen, man muss Strom bezahlen, man muss alles bezahlen. Auch der Prediger muss leben. Nur nebenbei. Und dann kommt ein so richtiger Schwabe, unser Bruder. Wir sind hier im Schwabenland, man hat das Geld und man redet nicht über das Geld. Ich sage, gut, aber wenn ich so Jesus lese, weißt du, ich habe dann mich mit dem Geld beschäftigt, was sagt Jesus über das Geld? Da ist viel über das Geld gesprochen. Schärflende Witwe und, verstehst du? Und dass wir den Armen helfen sollen. Und was ist passiert? Der gute Mann ist gestorben. Hat keine Verwandte gehabt, weil er so ein Egoist war, so selbstsüchtig nur für sich und dergleichen. Und man hat Geld und man spricht nicht darüber. Jetzt löse ich die Wohnung auf und mache den Schrank, baue den Schrank auseinander. Hinterm Schrank sind 70.000 D-Mark. 70.000 D-Mark. Jetzt bin ich, weißt du, was mache ich jetzt? Ich habe das Geld im Sozialamt abgegeben und so weiter, weil es war Diebstahl. Ich war ehrlich und das Geld habe ich nie gesehen. Aber das ist das Geld wahrscheinlich, was er dem Herrgott gestohlen hat. Und hinterm Schrank immer. Man hat Geld und man spricht nicht darüber. Lass dein Geld übers Wasser fahren. In der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Und die gegebene Zeit ist, wenn du bei Jesus bist. Das ist die richtige Zeit. Du sollst jetzt Gutes tun. Nachher, wenn du im Himmel bist, du kannst nichts mehr Gutes tun. Du kannst beten, so viel du willst. Es geht nicht mehr. So, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt sollen wir die Zeit auskaufen. Wer nichts tut, bei dem passiert auch nichts. Verstehst du, der stirbt und mit 70.000 D-Mark hinterm Schrank geht in die Ewigkeit. Das wird ihn anklagen. Was hast du daraus gemacht? Ich habe dir gegeben. Und das kriegt ja so das Amt. Die haben ja genug Geld. Verstehst? Denk drüber nach. Jetzt ist die richtige Zeit, was zu tun. Jetzt ist die richtige Zeit, das Leben zu bewältigen, die Dinge unter die Füße zu kriegen, dass du Herr der Lage bist und nicht Knecht und Sklave der Probleme. Jetzt ist, dass du dich bereit machst für den Himmel. Jetzt, dass du dein Kleid richtest, dass du Öl für deine Lampe kaufst, jetzt ist die angenehme Zeit, dass du dich auf den Himmel einstellst. Wenn ich irgendwo hinfahre, da versuche ich die Kultur, die Sprache des Landes so gut wie möglich zu lernen oder zu verstehen oder was auch immer ist. Ich stelle mich auf das Land ein, da lese ich Bücher. Als ich nach Indien fuhr und ich habe ganz Indien bereist, kenne Indien ja nach einem Monat Indien Aufenthalt, kenne ich die Indien gut, aber bevor ich gefahren bin, habe ich mehrere Monate mich hineingelesen, wie ist Indien, wie ist die Kultur, wie sind die Kontakte, die Gemeinden, was brauchen die Christen, was kann ich dort tun? Und so ist auch der Himmel. Wir singen ein schönes Lied. Oh nein, denn ich kenne den Heiland schon so gut und ich werde dort kein Fremdling dort sein, kein Ausländer, kein Flüchtling. Der ankommt und sagt, wo sind wir geraten? Da kommen Flüchtlinge heute an, habe ich neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen. Ja, die Frau Merkel hat uns eine Eigentumswohnung versprochen, ein Auto und hat eine Arbeitsstelle. Wo ist das, verstehst du? Wir müssen aufpassen, was uns versprochen wird. und vorgegaukelt wird, wenn du im Himmel bist, wenn das und das bist. Weißt du, die Dinge sehen ganz anders aus, in aller Liebe. Da bist du ernüchtert. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Und deshalb ist es so wichtig, voll Heiligen Geistes sein. Voll Heiligen Geistes sein. Ich komme nachher doch zu sprechen. Weißt, viele sind gar nicht versiegelt vom Heiligen Geist. Das heißt, wir sollen das Pfand, das Angel des Heiligen Geistes haben. Wir sollten wissen, Christus in mir. Und jeder, der sagen kann, Jesus ist mein Herr, nicht nur, komm Herr Jesus, sei unser Gast, und dann segne, was du uns beschert hast, und kannst wieder gehen, Herr Jesus, dann. Bis zur nächsten Mahlzeit. Nein, wir sollen bereit sein, dass er wirklich der Herr unseres Lebens ist. Und nur durch den Heiligen Geist schaffst du, dass Jesus der Herr ist, dass du unter ihm stehst und dass du tust, was er dir sagt. Aber das müssen wir alles hier lernen, nicht erst im Himmel. Da gibt's keinen Unterricht mehr. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das gilt auch für den Geist, für das geistliche Leben. Das ist übertragen. So, hast du schon das Pfand des Heiligen Geistes empfangen? Das ist so, so wichtig. Verstehst du? Das Pfand des Heiligen Geistes, was es auch immer ist, dass du weißt, oh, der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, ich bin ein Kind Gottes. Das ist das Pfand. Und wenn du im Schlaf aufwächst oder dein Herz anfängt zu bibbern und zu flattern, dass du sagen kannst, ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Weißt du, und dann, du musst dieses Pfand haben. Wir haben in der Bibel eine ganz komische Geschichte. Ich frage mich manchmal, warum sind so komische Geschichten in der Bibel? Eine ganze Menge. Und ich könnte euch ja ganze Litanei aufzählen. Ich habe in meinem Computer alles so ein bisschen eingespeichert. Irgendwann wird es irgendjemand veröffentlichen. Oder vielleicht irgend drüber stolpern. Aber in 1. Mose 38, da ist die Tamar, die Schwiegertochter vom Judah. Die Tamar, sie hat sich halt Kinder erschlichen auf krummer Weg, das ist alles jetzt dahingestellt. Jetzt werden Kinder geboren, es kommen Zwillinge. Und beim ersten Kind streckt nur die Hand, wird nur rausgestreckt, die Hand aus Mutter, aus dem Leib. Und dann nimmt die Hebamme schnell die Hand und bindet einen roten Faden. Und die Hand wird wieder reingezogen. Und dann wird das erste Kind geboren, aber ohne den Faden. Eine interessante Geschichte. Aber der Erstgeborene war dieser Seritz, der hatte diesen Faden an der Hand, das war dieses Pfand. Und dieser war nachher in der Linie von Jesus und David und was auch immer. Nicht der Petrus, der wo das Pfand hatte. Und deshalb ist es so wichtig, dass du hast zwar die Hand rausgesteckt im Glauben und wieder reingezogen, aber du warst der Erstling. Du warst der Erste. Und das hat bei Gott gezählt. Nur nebenbei. Genieße dieses Jetzt. Verstehst du? Genieße dieses Jetzt. Und du hast es, die Verheißung, aber noch nicht die Erfüllung. Ziehst wieder rein. Du bist wieder in dieser Welt. Also du bekehrst dich, sagst ja zu Jesus und jetzt musst du wieder im Alltag zurück. Weißt du, nach meiner Taufe, ich bin so frustriert gewesen nach meiner Taufe. Ich habe im Spiegel geguckt, habe gedacht, habe ich schon Heiligenschein, strahle ich schon, was ist mit mir was passiert? Ich war so frustriert, ich komme nach Hause, verstehst du, dann fingen die Leute mich kritisieren, jetzt bist du getauft, jetzt musst du perfekt werden. Und ich habe so viele Fehler noch gehabt, ich habe die Hand wieder reingezogen. Aber ich habe das Pfand gehabt. Das Pfand. Auch später, als der Heilige Geist mein Leben erfüllte, ich habe das Pfand gehabt. Ich musste wieder in den Alltag zurück. Im Beruf, in der Schule, wo auch immer. Wir haben das Angeld, die Anzahlung des Kommenden, des Ganzen, diesen roten Faden als Beweis. Es ist ein sehr schönes Bild. Auch wenn so vieles komisch in der ganzen Geschichte ist, was gar nicht sein dürfte. Aber weißt du, bei Gott gibt es so vieles, was nicht sein dürfte. Und es ist trotzdem. Und Gott legt seine Hand drauf und seinen Segen. Selbst wenn mit uns nicht viel los ist und wir wieder verschwinden, schwach werden, aber wir haben unsere Hand ausgestreckt. Herr, gib Gnade. Herr, erbarm dich meiner. Und er ging gerechtfertigt der Straße entlang. Wir haben die Hand ausgestreckt. Wir haben es ergriffen. Aber Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Diesen roten Faden. Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass er in mir lebt. Wenn es erscheinen wird, ich habe diesen roten Faden. Deshalb ist so wichtig, sei klug, gebrauche die Talente, die Pfunde, die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und zwar jetzt und hier. Und da, wo du stehst, in deiner Familie. In deiner Familie, deinem Partner, Partnerin. So, in diesem Spannungsfeld, wo du dich bewegst, gebrauche sie. Wir sind vollkommen, das habe ich gelernt, Kolosser Kapitel 2, Vers 10, aber wir jagen der Vollkommenheit. Wir ziehen nochmals zurück und sagen, oh Gott, hier ist so schön. Und ich will noch gar nicht raus aus diesem Mutterschoß, aber ich muss. Aber ich bin der Erstgeborene, ich bin markiert, bin schon gezeichnet. Philipper Kapitel 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, schreibt der Apostel Paulus, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Ihr habt mich rausgestreckt, aber ich habe vieles noch nicht erreicht. Dass ich noch nicht im Ziel bin. Ich weiß das. Weißt du das, dass du noch nicht am Ziel bist? Aber dieses Jetzt. Jeder Tag ist ein Schritt näher dem Ziel des Glaubens entgegen. Und schreibt er hier weiter. Doch ich setze alles dran, dass ich das Ziel erreiche, damit ich den Siegespreis einmal empfange und es mir gehört, wie ich jetzt schon Jesus Christus gehöre. Ich strecke mich aus. Es ist wichtig, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, mich jetzt zu Jesus bekenne und dass ich jetzt einer von den Seinen bin. Ganz wichtig, dass der Herr mich kennt. Ob die Menschen mich kennen und anerkennen und lieben und so weiter, mir ist wichtig, liebt mich der Herr, kennt mich der Herr. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, eine Tatsache, er kommt, um die Seinen abzuholen, die zu ihm gehören, die Seinen. Und es ist wichtig, jetzt schon zu Jesus zu gehören. Jetzt hier. Dass er jetzt schon mein Herr ist, dass er jetzt schon mein Leben regiert, dass ich jetzt schon sein Eigentum bin. Das ist jetzt so wichtig. Dass ich jetzt mit Jesus lebe und dass Jesus sich jetzt auf mich verlassen kann. Nicht nachher, später. Und deshalb, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer auf später. Wenn ich mal reif bin. Wenn ich jetzt mal heilig bin. Nein, wir sollen jetzt schon der Heiligung nachjagen. So, dass ich jetzt schon höre seine Stimme und jetzt schon die Stimme des guten Hirten kennenlerne. Jetzt schon Jesus raushöre aus allem, was da passiert. Aus der Predigt auch heute. Nicht alles ist für dich, aber manches ist für dich. So, er spricht zu jedem Menschen individuell, ganz persönlich. Und du sollst seine Stimme kennen. Vor einigen Jahren, schon eine Weile her, vor einigen Jahren wurde in Süddeutschland einem Hirten 300 Schafe geklaut. Und die waren wie von Bildfläche verschwunden. Keiner, die Polizei konnte nicht ausmachen, wo sind seine Schafe geblieben aus Karlsruher Gegend. Und er hat überall gesucht, wo sind meine Schafe, von der Weide geklaut. Und dann liest er oder hört, dass von Köln aus ein Transport in die Türkei geht zum Opferungsfest. Und so weiter, dann denkt er, jetzt, ich fahre doch hin zu diesem Transport. Tausende von Schafe sind dort. Und so weiter, die werden dann in die Türkei transportiert, damit sie geschlachtet werden, wie auch immer. Und dann stellt er sich hin, ohne groß zu fragen und so weiter, und fängt dann seine Hirtenrufe, herauszugeben. Und plötzlich kommen seine Schafe, fast alle 300 Schafe kommen raus, die haben die Stimme des Hirten erkannt. Und natürlich sind die bestraft worden auch noch und seine Schafe waren und er konnte seine Schafe identifizieren. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass ich jetzt schon lerne, die Stimme Jesu zu hören, wie er in meinem Inneren spricht, durch den Heiligen Geist, durch die Predigt, beim Beten, beim Lesen oder was weiß ich, wie auch immer. Durchs Radio, durch Fernsehen. Weißt du, wir glauben immer, der Herr spricht nur durch die Predigt. Nein, Gott hat so viele andere Wege, wie er zu uns erreichen kann. Im Traum. Durch ein Zeugnis, durch ein Lied, durch ein Gedicht. Da liest du einen Spruch, denkst, Mensch, das ist ein toller Spruch. Und es steht in der Bibel. Oder aus der Bibel. Und viele, weißt du, du musst auch nicht, weißt du, wir sind manchmal so bigottisch. Du, der, was Christliches, Gott Jehova. Oder was Jesus ist. Nein, Gott hat sich in allen Religionen offenbart, in aller Liebe. Das will ich auch hier gesagt haben. Weißt du, wir sind nicht Schmalspur-Christen. Wir Menschen müssen alles benutzen. Benutze jetzt im Buddhismus, im Islam, im Heidentum. Da steckt so viel Wahrheit in den Märchen. Ich habe ein ganzes Jahr lang statt aus der Bibel zu lesen, Märchen vorgelesen und dann biblisch ausgelegt. Und in jedem Märchen stecken so große Wahrheiten. So große Wahrheiten. Also Gott redet auf mannigfaltige Art und Weise. Auch durch Märchen. Er redet jetzt. Heute und hier. So, gebrauche das. Jetzt will der Herr dich verwandeln in sein Bild. Immer mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Vielleicht willst du wissen, wie war Jesus? Weißt du, wie stelle ich Jesus dar? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Ich weiß nicht, wie Jesus war, was sein Charakter war. Er war göttlich, er war menschlich, er war so vollkommen. Das Einzige, was er sagt, was er ist und wie er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Mehr nicht. Das ist Jesus. Sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist nicht ein Draufgänger, der sich durchboxt, Ellenbogen benutzt, Dschungelgesetz. Sanftmütig und von Herzen demütig. Ich muss jetzt zu seinem Volk gehören, denn er kommt, um sein Volk abzuholen. Ich muss jetzt schon seine Stimme hören. Als ein Flugzeug entführt wurde in Entebbe, oder Mogadischu, also auf jeden Fall, das Flugzeug wurde entführt, das wurde dann von den Israelis gestürmt und die Israelis stürmten das Flugzeug, kamen rein und riefen laut, legt in Hebräisch, legt euch hin auf den Boden. Und die, die auf dem Boden waren, die wurden gerettet, die Sprache verstanden haben. Verstehst? Und die anderen wurden liquidiert, in aller Liebe, weil die Sprache gekannt haben. Das ist manchmal unverschämt. Weißt du, man will Christ sein und man kennt die Sprache der Bibel nicht. Nicht Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, sondern die Sprache Gottes. Die müssen wir kennen. Verstehst du? Und wir lesen ja bei den Belsatzern in dieser Geschichte, die feiern da großes Fest, lästern Gott und plötzlich steht die Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Ophrasin. Das war das Besonderes. Und Belsatz und die Könige und die Weisen konnten nicht lesen. Eine Tatsache ist, weißt du, sie beherrschten ein Volk, es waren ihre Sklaven, aber sie haben nicht nötig gefunden, die Sprache der Sklaven zu lernen und die Schrift der Sprachen zu lernen. Und dann holen sie den Daniel, der kommt rein und sagt, ja, ganz einfach, gewogen, so leicht erfunden. Weißt du, wir müssen die Sprache der Bibel kennen, die Stimme Gottes aus dem Wort. Und wie spricht Gott? Denke drüber nach. Jetzt ist es wichtig, dass ich weiß, Gott hat mein Leben in seiner Hand. Jetzt bin ich in Gott verwurzelt. Jetzt tue ich den Willen Gottes. Jetzt verherrliche ich den Herrn. Jetzt, nicht nachher. Weißt du, was du jetzt nicht machst, wirst du auch im Himmel nicht tun. In der Ewigkeit, im Jenseits, wo du auch immer hinkommst. Kolosser Kapitel 1, Vers 26 und 27, da heißt Christus in uns. Ist bei mir die Überschrift. Er wohnt in uns. Und da heißt es, ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was allen Menschen verborgen war, das habt ihr jetzt erfahren, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Wo ist Christus? Wo ist Jesus? Nicht hier, dass er da im Mittelgang spaziert. Er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Weißt du, wo du eins wirst, Seele, Geist und Leib, wo du eine Liebe für den Herrn Jesus bekommst, da ist er dabei. Und weißt du, was deine Feinde sind? Darf ich dir sagen, was deine Feinde sind? Deine Gedanken. Deine Gedanken sind deine Feinde. Die sagen, nee, das ist nicht so. Das sind deine Widersacher. Deine Gedanken. Deine Feinde ist nicht der Nachbar oder die Nachbarin, sondern deine Gedanken. Das sind deine Feinde. Und mitten im Angesicht deiner Feinde deckte der Herr den Tisch. Und Paulus sagt hier weiter, ich wolle Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar er ist. Christus lebt mitten unter euch. Das Reich Gottes, hör mal zu, sagt Jesus selber, ist inwendig in euch, nicht in Moskau, Washington oder Jerusalem oder in Mekka, ist in euch, in mir. Und das muss jetzt passieren. Diesen Durchbruch muss ich jetzt erleben. Dieses Wissen muss ich jetzt bekommen. Dieses Aha. Das Reich Gottes ist mit inwendig in uns. Diese Hoffnung, dieses Wissen. Jetzt habe ich schon. Das Reich Gottes ist da. Nicht nachher oder später. Jetzt will Christus in uns wohnen. Jetzt muss ich Heilsgewissheit haben. Epheser Kapitel 3, Vers 12. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos vor seinem und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Jetzt. Ich muss nicht warten, bis es mal schöner, einfacher, gleich oder bequemer ist. Nein, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt kann ich zu Gott kommen. Ich muss nur den Namen des Herrn anrufen und ich werde errettet. Jetzt. Nicht warten, wenn die Not vorüber ist. Jetzt. Jetzt schon soll ich mich Gott öffnen. Jetzt will der Herr an uns wirken. Jetzt will der Herr mich formen und prägen. Jetzt will er mich ausrüsten. Jetzt! Für den Dienst, den ich eines Tages in der Herrlichkeit am Thron haben werde. Und wir, Geschwister, wir sind alle für den Thron Gottes bestimmt. Bei Jesus zu sein und bei, neben ihm sitzen und dergleichen. Jetzt ist die Zeit da. Nach dem Tod ist alles vorbei. Nach dem Tod ist alles vorbei. Dort ist eine andere Zeit. Dort ist eine andere Zeit. Dort passieren andere Dinge. Jetzt machen wir unsere Berufung fest. Jetzt übernehmen wir Verantwortung für uns. Und wer jetzt nicht lernt, Verantwortung zu tragen, der wird auch nie mit Christus regieren. Denn regieren ist sitzen und regieren in Ruhe. Nicht, ich muss jetzt was tun, ich muss mich anstrengen. Jetzt unterstelle ich mich Gott. Jetzt bewähre ich mich. Und im Himmel, wenn ich bin, kann ich mich nicht mehr bewähren. Da bin ich schon bewährt. Und Katholiken glauben noch ans Fegefeuer. Verstehst du, dass noch irgendwie was ausgebessert wird? Ich glaube nicht daran. Wir sollten alles dran setzen mit Furcht und Zittern unserer Seligkeit. Oh, was glaubst du, was das ist? Was ist das? Christus lebt in mir. Weißt du, nicht nur, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und dass ich mit Jesus auferstanden bin in der Taufe oder was auch immer. Nein, ich habe auch erlebt, ich bin mit Christus versetzt an himmlische Örter. Das ist ein Gefühl, eine Erfahrung. Wenn ich den Epheserbrief lese und ganz im Internet, da unsere Bibellektionen und Bibelunterricht, kannst du den Epheserbrief mal ein bisschen durcharbeiten. So, und auf unserer Homepage findest du die ganzen Lektionen, ganz besonders den Epheserbrief. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Und zwar jetzt, 5-mal erzählt der Paulus im Epheserbrief, wir sind an himmlische Örter. Wir leben hier und doch nicht hier. Verstehst du? Wir sind im Flughafen. Wir warten auf das Flugzeug. Oder wir sind schon vielleicht im Flugzeug drin, aber das Flugzeug hat noch nicht abgehoben. In aller Liebe. 5-mal, sagt er. Und das, wenn etwas 5-mal erzählt wird in der Bibel, das ist amtlich. Die himmlischen Örter, das sind Himmelswelten. Da sind wir versetzt, da leben wir jetzt schon. Ich bin noch nicht daheim, aber ich bin unterwegs. Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Da heißt es, da schreibt dieser Schreiber, ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem. Du bist nicht in Jerusalem dort angepilgert oder hingepilgert. Viele wollen das. Jerusalem, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Als von Löwenherz nach Jerusalem aus seinem Kreuzzug ging, hat er gesagt, hat sein Schild vor den Augen gehalten, sagt, kann ich den Anblick Jerusalems ertragen? Ich werde in Ohnmacht fallen. Und hat sein Schild vor Augen gehalten, als er damals nach Jerusalem ging. Und was war? Kaff war das. Dreckhaufen war das, diese Stadt. Verstehst du, angefangen vom Damaskustor und dann runter. Jerusalem, was voller Spannung. Dieses Jerusalem da unten ist nicht das Jerusalem, was im Himmel ist. Das neue Jerusalem kommt von Gott herab, vom Himmel. So, aber hier heißt es Hebräer 12, 22, ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, obwohl ihr noch gar nicht dort wart. Meine Kinder haben ein schönes Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel, dennoch habe ich den Himmel in mir. Halleluja. Ich war noch nie im Himmel. Und wir brauchen das auch gar nicht. Aber wir haben den Himmel in mir. Wir fühlen uns, wie es sich im Himmel lebt. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Wir leben jetzt schon in der Ewigkeit. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterben würde. Unser Glaube erlebt jetzt schon den ewigen Gott, die ewige Herrlichkeit. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Der muss nicht mehr suchen, wie werde ich leben. Der hat das schon in sich. Aber das muss er jetzt haben. Nicht erst, wenn er stirbt, in der letzten Stunde, letzte Ölung. Oder schnell noch am Sterbebett getauft zu werden. Also, viele denken in dem letzten Moment, jetzt ist die Zeit. Wenn wir in Jesus sind, spielt jetzt keine Rolle, wo wir sind, was mit uns passiert. In Johannes 17, Vers 11, da sagt Christus, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Herr, Vater, heilige sie in dieser Welt. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, ob ich im Leibe bin oder nicht im Leibe bin, ich bin in Christus. Überall, alle Zeit, alle Orts. Ja, ich muss mich noch vorbereiten. Nein, wir sind jetzt herausgefordert, uns vorzubereiten, stark zu werden. Wir sind Sterbende. Das wissen wir, das ist unser Weg. Aber jetzt, der Herr arbeitet an uns. Und zwar ganz massiv, an jedem Einzelnen von uns. Und wir stehen alle irgendwann vor den Toren der Ewigkeit. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 9. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind Sterbende. Wir sind Traurige und doch fröhlich. Und wir sind Arme und machen doch viele reich. Komisch, wie das alles so funktioniert. Ja. Wir müssen jetzt schon die Gesegneten Gottes sein. Diese DNA Gottes in uns tragen. Jetzt schon, nicht erst, wenn wir tot sind. Jetzt schon mit dem Heiligen Geist versiegelt sein, bevor der Antichrist seine Leute versiegelt. Wer jetzt nicht das Siegel des Heiligen Geistes hat, das Siegel Gottes, der wird vom Antichristen versiegelt. Da wird zuerst nachgeguckt. Und weißt du, wenn der Teufel weiß ganz genau, wer den Geist Gottes hat und wer nicht, dem kannst du nichts vormachen. Du kannst dem Pfarrer fast vormachen, dem Priester oder dem Pastor aber oder deinen Geschwistern, aber du kannst Gott nichts vormachen und du kannst dem Teufel nichts vormachen. Der Teufel weiß ganz genau. Bist du schon versiegelt? Weißt du, sonst geht's dir nachher schlecht. So nachträglich noch irgendwie so ein Stempel von irgendjemandem sich ergattern. Nein, jetzt sollten wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Jetzt sollten wir Öl in unserer Lampe haben. Jetzt, hier, sollen die Weichen auch für die Ewigkeit gestellt werden. Jetzt muss die Zeit genutzt werden, die wir haben. Und die Zeit ist begrenzt für jeden Einzelnen von uns. Begrenzt. Jetzt sollen wir auf den Herrn hoffen und ihm vertrauen, dass er alles gut macht. Wie heißt es in Psalm 125? Die auf den Herrn hoffen oder harren, die werden nicht fallen. Sie werden nicht scheitern. Sie werden nicht untergehen. Sie werden nicht verzweifeln. Sondern sie werden stehen wie der Berg Zion. Sie werden feststehen, die auf den Herrn hoffen. Jetzt ist die Zeit, wo wir auf Gott hoffen und warten und vertrauen. Und die, die auf den Herrn hoffen, werden nicht scheitern. Sie fahren auf wie Adler, sie laufen und sie werden nicht müde. Im Himmel kannst du das nicht mehr erleben. Da ist zu spät. Scheitern gehört hier in diesem Leben. Da wird's gehobelt, da fallen Späne. Hier wird gearbeitet, hier werden Fehler gemacht. Ja, hier wird Ausschuss produziert oder Leerlauf erlebt. Die auf den Herrn hoffen, leben nicht umsonst. Was es auch immer ist. Du kannst manchmal alles richtig machen und doch ist falsch. Aber das hat alles Gott zugelassen, alles programmiert in unserem Leben. So, alles hört auf. 1. Korinther 13, Hoffnung hört auf, Zungensprache hört auf, Wunder hören auf, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf. Aber eins, was nicht aufhört, ist die Liebe. Berge werden einstürzen, aber die Gnade und die Güte Gottes, so lesen wir, in diesem Psalm wird nicht aufhören. Ich werde nicht von euch weichen. Jetzt müssen wir die Treue Gottes erleben und erfahren, ich kann mich auf meinem himmlischen Vater verlassen. Er ist treu und gerecht. Also, aber hier kannst du diese beiden Seiten erleben. Das Gute und das Schlechte. Hier kannst du abwägen und kannst dich sagen, ich habe mich entschieden. Wir kämpfen jetzt den guten Kampf. Wenn du im Himmel bist, wirst du den guten Kampf nicht mehr kämpfen. Wirst auch nicht mehr den Lauf vollenden. Wie sagt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 7? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das kannst du nur hier. Im Himmel nicht mehr. Da wird nicht mehr gerannt. Da wird nicht mehr gekämpft. Da gibt's nichts mehr zu kämpfen und zu bekämpfen. Ich habe diesem Bekenntnis festgehalten. Und nicht nur ich, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Ich habe hier den Auftrag erfüllt. Ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Das, was Gott mir gezeigt hat, habe ich versucht, das Beste zu machen. Der hat ständig Briefe geschrieben und diese Briefe sind bis heute uns erhalten. Paulus hat einfach gesagt, ich habe alles getan, was ich tun konnte und sollte. Ich habe meine Zeit ausgenutzt, im Gefängnis, steht als Gefangener, angekettet am Soldaten und predigt. Stell mal vor. Ein Christ im Gefängnis. Ja, Paulus war im Gefängnis. Und dann sagt er weiter, und hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, den mir der gerechte Richter geben wird an jedem Tag und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Aber jetzt muss ich mal was tun. Weißt du, wir werden gerettet allein aus Gnaden. Kein Thema, müssen wir nicht mehr weiterreden. Aber nachdem du errettet bist, bist du verantwortlich, was mit dir passiert, wie es mit dir weitergeht. Und Gott belohnt die Treue. Das, was du jetzt lebst, ausharrst, erträgst, erduldest, da wo du durchhältst, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, ständig um seine Kraft rufst, dafür wirst du belohnt. Die Treue. Der Herr belohnt die Treue. Und er hat Lohn verheißen. Und wer in Notzeiten sät, der wird mit Freuden ernten. So steht es in der Bibel. Und weißt du, da wird plötzlich die andere Seite der Medaille gezeigt. Der wird mit Freuden ernten. Und wir werden sein wie Träumende, wenn wir nach Hause kommen. Oh Gott. Weißt du, der noch nie gehungert hat, weiß nicht, was Brot ist, wie Brot schmeckt. Aber der, der schon gehungert hat, schon Schwierigkeiten durchgemacht, der weiß, was Wohlstand ist, was es bedeutet, die Fülle zu haben. Und deshalb, du wirst den Himmel gar nicht anders richtig bekommen und erleben und erfahren. Du hast hier die Hölle erlebt und da weißt du, was der Himmel ist. Und da freust dich und jubelst und jaust und sagst, danke Jesus, was alles mit mir passiert ist. Und erst wenn wir einmal am Ziel sind, werden wir nicht mehr dran denken, was wir hier alles verloren haben, worauf wir hier verzichtet haben. Aber Gott wird uns sagen, guck mal, du warst treu über so wenigen Dingen. So, wir werden nicht mehr dran denken, diese Entbehrungen, sondern diese Wunden, diese Narben, die zeichnen mich aus. Das sind meine Orden, meine Medaillen, meine Diplomas, meine Zeugnisse, die Beleidigungen, die Schweißtropfen, die Schmach, die Dornen und Disteln, die mich gestochen haben. Wie heißt es hier weiter in Offenbarung 21, Vers 4? Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vorbei. Aber wenn du das Erste nicht erlebt hast, was willst du, wie soll das Zweite aussehen? Und dann Johannes 16, Vers 22. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Diese innere Freude, diese inneren Frieden. Gott hat alles schon vorbereitet. Aber deshalb, wir müssen hier durch. Und zwar jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt muss unser Haus auf dem festen Grund gebaut werden. Jetzt müssen wir vorsorgen für unsere Seele. Nicht nur hamstern, 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 hamstern. Viele Leute hamstern nur. Was bleibt nachher unterm Strich? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Denk drüber nach. Wir sollten in guten Tagen uns vorbereiten, wenn die Stürme kommen. Und die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Ja. Wenn Leute Alzheimer nachher kriegen und Demenz werden oder sonst was, verstehst du, da kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Oder wenn du Pflegefall dann wirst, stell mal vor, das blüht uns, denn wir werden ja alt. Wir sind so in einer Phase, wo das alles passieren kann. Und jetzt ist es, dass wir uns vorbereiten. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart eine Schwester in der Gemeinde gehabt, die war über 90 Jahre alt. Wenn ich sie besucht habe, ich wollte Bibel vorlesen ihr, vor allem Psalmen, wenn so ältere Leute, verstehst du, sie trösten und sie, ja, sie lag im Bett. Und dann habe ich eigentlich aufgeschlagen, irgendeinen Psalm und gelesen, 1, 2, 3 Sätze oder Worte gelesen, dann sagte, Bruder, hör auf, ich will jetzt den Psalm aufsagen. Und ich konnte ganze Psalmen aufsagen. Und ich habe gesagt, Schwester, sowieso, wie, du kennst ja fast die halbe Bibel auswendig. Ja, sagt unser Pastor, damals war in der Nazi-Zeit, der war im Konzentrationslager und der hat uns eingeschärft, lernt die Bibelworte auswendig, denn ihr werdet es vielleicht noch brauchen. Und ich habe einfach beim Bibellesen diese Worte auswendig gelernt, jeden Tag da 1, 2 Bibelverse und jetzt kann ich meine Bibel, wenn ich hier lege und die Decke angucke, sagt ihr, dann denke ich an Gottes Wort und das Wort Gottes gibt mir Kraft und das Wort Gottes tröstet mich, verstehst, jetzt habe ich was. Im Alter, für das, was ich gelernt habe, ich schätze Gott so sehr, dass der Pastor mich damals ermutigt hat und ich habe für mich gelernt. Für mich, nicht für die Gemeinde, sondern für mich. So ist es so wichtig, die Führung des Heiligen Geistes nicht zu verpassen. Gottes Timing, Gottes Stunde. Wenn die Tage kommen, die schwierig werden, und die werden schwierig, welchen Gründen? Plötzlich bist du ganz allein. Heute habe ich in der BZ als Überschrift gelesen, oder gestern war das, irgendwo beim Vorbeifahren, eine 94-jährige Frau, die sagt, ich bin ganz allein. Meine Kinder sind gestorben und so weiter. Ich habe keinen Menschen mehr. Und ich weiß nicht, mit wem und was ich mich unterhalten soll. Eine Anklage an unsere Gesellschaft. Ich habe keinen Menschen mehr. Bin ganz allein. Und ja, dann versauert man, wird man bitter, was auch immer ist. Sorge jetzt für dein Alter, was es auch immer ist. Geistesleitung ist ein wesentlicher Teil des christlichen Lebens. Jetzt ist es leicht. Jetzt ist es einfach, gläubig zu werden. Da musst du nur Ja zu Jesus sagen. Weißt du, wir haben jetzt ein Überangebot an christlichem Material, was Glauben ist, was Glaubensinformation ist. Du kriegst so viel an geistlicher Speise, da wirst du überschüttet sogar. Jetzt solltest du futtern und einfach aufsaugen. Aber nein, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und dann schieben wir auf die lange Bank. Jetzt haben wir die Freiheit, Gottesdienste zu besuchen. Jetzt haben wir die Freiheit, um das Wort Gottes zu gehen. Ach, weißt du, sonntags steht man nicht auf. Weiß ich. Wir stehen kurz vor der Wende. Gottes Countdown läuft. Jesus sagt sogar, die Zeit wird kommen. Und ich möchte das einfach sagen, jetzt beginnt sie schon. Jetzt. Kauf die Zeit aus. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und ich zweifle, dass wir tun, was ich denke, was ich richtig finde, das ist mein Problem. Ich denke, die meisten Leute, die meisten Christen, die in den Gemeinden hin und her sind, die werden es nicht schaffen. Verstehst du? Die werden es nicht schaffen, wenn es schwierig wird, wenn es prügeldick kommt, wenn es verboten wird. Die werden da Heil rufen, wie eins in der vor 70, 80 Jahren. Die werden mitlaufen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Denk drüber nach, was das alles heißt. Und wir sind mittendrin in der Endzeit. Bald wird es unmöglich sein, selig zu werden. Unmöglich. Die Gemeinden werden voll sein. Aber schau die Gemeinden an. In aller Liebe. Die sind so weltlich. Viele Gemeinden entfernen das Kreuz und setzen dann Regenbogen vor. Verstehst du? Humanismus. Ich könnte noch so vieles erzählen. Ökumene. Da gehen alle den Bach runter. In aller Liebe. Ich will nicht Richter. Das ist nicht mein Geschäft. Gott ist der Richter. Weißt du, überall findet Gott ein paar aufrichtige Menschen. Das ist klar. Aber die Zeit, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wacht auf. Jetzt ist die Zeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Öl einzukaufen. Verstehst? Jetzt können wir ernst machen. Aber wir nützen oft dieses Jetzt, dieses Hier nicht. Was ich denke, weißt du, ich muss nicht in jeder Versammlung sein. Ich weiß, als ich Christ wurde, in aller Liebe, ich werde unsere Gemeinde, aber unsere Gemeinde hat nur Sonntagmorgens Gottesdienst gehabt und noch eine Bibelstunde dazwischen irgendwo mittwochs. Aber das war mir zu wenig. Ich wollte wissen, wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Dann bin ich Sonntagnachmittags in einen Gottesdienst irgendwo gegangen und dann Sonntagabend sogar auch noch. Du, das hat mir Gnade geschenkt. Ich bin aber meiner Gemeinde treu gewesen. Ich war in meiner Gemeinde, aber woanders, wenn da irgendwie Vortrag war, natürlich bin ich auch mal bei Sekten geraten, plötzlich war da im Königreichssaal bei Jehovas Zeugen. Ich denke, komisch, die sprechen ganz anders als die. Aber in aller Liebe. Ich wusste ja nichts. Der kam aus der Sowjetunion, verstehst du, unbedarft. Weißt, ist so wichtig, jetzt schon das hochzeitliche Kleid haben. Nicht, wie bist du reingekommen? Ja, durch meine Eltern, durch meine Taufe. Und doch kein hochzeitliches Kleid zu haben. Weißt du, jetzt gibt Gott ein Überangebot. Wir hören überall seine Stimme, können hören. Und ich sage, es sind überall gute Prediger und gute Predigten. Überall. Aber wir nehmen die Sache nicht ernst. In aller Liebe. Die Stimme Gottes. Und dann sind wir nur begeistert von einem Menschen. Wir sollen von Gott und Heiligen Geist begeistert sein. Und nicht vom Pastor und Prediger und die Gemeinde und was auch immer ist, die Anbetung. Der Glaube kommt durch die Predigt. Weißt du, was Predigt ist? Knallhart. Die Wahrheit. Mit dir stimmt was nicht. Ich habe als junger Bursche immer die Angewohnheit gehabt, damit ich nicht immer zum Friseur gehen muss, mal Scheitel auf der Seite und mal Scheitel auf der Seite. Und da haben wir so einen komischen Prediger, komischer war ein lieber Bruder, ein sehr guter Bruder. Aber der war ein bisschen komisch. Da sitzt er da und sagt, Brüderchen, bei dir stimmt was nicht. Brüderchen, bei dir stimmt nicht. Ich habe zuerst mal geguckt, was bei mir nicht stimmt, was nicht zugeknöpft ist oder was offen ist. Dann sagt er, bei dir ist heute der Scheitel auf der anderen Seite. Gestern war er auf der anderen Seite. Verstehst du, aber guck mal, du wirst beobachtet. Du wirst beobachtet. Bei dir stimmt was nicht. Ich saß da, alle gucken auf mich zu, auf mich hin, was bei mir stimmt was nicht. Ja, aber das ist die Predigt, das ist die Wahrheit. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich was tun, das bei mir stimmt. Lieber Gott, du guckst mich, du misst, du richtest mich, nicht der Bruder und nicht der Prediger. Aber du bist ein ganz guter Prediger. Da steht an der Tür die Wahrheit macht uns frei. Steht an der Tür, dann sagt eine Schwester, aber Bruder, deine Krawatte ist zu lang. Dann sagte Bruder Paulsen, so hieß der Pastor dort, Bruder, hast du eine Schere hier? Und dann holt er irgendwo aus dem Büro eine Schere und dann sagt Schwester, bleib mal hier. Und wie lang soll die Krawatte sein? Dann sagt sie so und so lang und dann stopp und war abgeschnitten. Und dann sagt er, und so Schwesterle, jetzt streckst du deine Zunge raus. Jetzt streckst du deine Zunge raus. Ja. Was? Es war so ein kerniger Bruder im Herrn. Ja. So. Weißt du, die Stimme Gottes, dass wir sie hören, dass wir es verstehen. Weißt du, wir wollen nicht erleben, dass Gott schweigt und nicht mehr redet, weil er nichts mehr zu sagen hat, weil wir ihm nichts abnehmen. Gott spricht. Gott spricht heute zu jedem Einzelnen, auch zu mir. Und wir schlafen noch weiter. Der Elia, ein Mann Gottes, ein Reformator wie Martin Luther, holt sogar Feuer vom Himmel, schlachtet 800 Baalspriester ab. Das war ein Draufgänger. Und dann hat nur die Isabel, die Frau vom Ahab, König Ahab, gesagt, morgen will dein Kopf rollen, so wie einer von diesen 800 Baalspriestern, morgen. Und er verkriecht sich in einer Höhle und jammert und stöhnt, statt ein Israel aufzuräumen, weiterzumachen. Jetzt ist der Augenblick, jetzt ist der Durchbruch, jetzt ist Feuer vom Himmel gefallen, jetzt ist die reife Zeit, jetzt ist Reformation. Was macht er? Läuft schnell und versteckt sich in der Höhle und dann jammert er, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, ich habe geeifert und schläft und der Engel Gottes kommt und sagt, Elia, komm raus aus der Höhle, komm raus aus deinem Versteck, jammer nicht so viel. Was hätte mit dem Elia passieren können damals in Israel? Der hätte die Isabel am Schopf gepackt und auch abgeköpft. Und den Ahab gesagt, du, sei nicht ein Pantoffelheld, steh und ich sag dir, wo es lang geht. Verstehst du? Aber was hat er gemacht? Der hat sein Leben aufgegeben. Aber jetzt hätte er angehen können, zupacken können. Jetzt hätte aus ihm was werden sollen. Und das, was ist dann passiert? Der liebe Gott sagt, nun gut, du bist ein Prophet, du bist Kind Gottes, ich gebe dich nicht auf, ich lasse dich nicht fallen. Aber du salbst den Elisa als dein Nachfolger, du salbst den Jehu und du salbst den Hazael. Aber diese drei Ämter hätte er ausführen können, wenn er nicht versagt hätte und sich verkrochen hätte. Ach, ich tauge nicht, ich habe geheifert. Gott sagt, geh hin und salbe den Elisa. Jetzt weitermachen. Verpasste Gelegenheiten. Weißt du? Verpasste Gelegenheiten bleiben nicht ohne Folgen. Nütze die Gelegenheiten. Ein kurzer Augenblick, ein Sekundenschlaf und du bist weg von der Straße. Und du kannst den Schaden nicht mehr reparieren, nicht mehr gut machen, die Uhr nicht mehr zurückdrehen. So viele verpasste Gelegenheiten. Wach auf. Mit Riesenschritten gehen wir der Endzeit entgegen. Liebe Geschwister, wir gehen der Endzeit entgegen. 2017 gab es hier in der Bundesrepublik, nicht irgendwie in Syrien oder Afghanistan oder Pakistan, in der Bundesrepublik über 100 Übergriffe an Christen. Und zwar ganz massive. Darunter ein Mord, 9 Körperverletzungen, ein Fall von Brandstiftung. Verstehst du? An Christen hier in Deutschland. Die Zeitungen werden es nicht melden, Fernsehen wird ja auch nicht melden, denn das wird alles unterm Tisch gekehrt. Über 100 Übergriffe. Und in einem Viertel der Fälle wurden christliche Symbole angegriffen, vernichtet, nicht nur israelische Fahne da am Brandenburger Tor angezündet, christliche Symbole. Eine Frau wurde ermordet in Prien am Chiemsee da unten von einem Mann, weil die Frau sich, als eine afghanische Frau sich zum Christentum bekehrte, Jesus angenommen wurde, erstochen. Hier in Deutschland. Dieser Prozess läuft jetzt gerade im Augenblick. 217. Viele Flüchtlinge, weißt du, die kommen aus muslimischen Ländern. Die sind judenfeindlich und christenfeindlich. In aller Liebe, ich sag es. Ich habe nichts gegen Moslem und auch nichts gegen andere Religionen. Das ist für mich ein Fakt. Weißt du, aber sie bringen diesen Hass gegen Christen. Und das kannst du nicht in dieser Generation das aus den Köpfen vertreiben. Und erziehen die Menschen. Weißt du, das sind so viele Dinge. Weiter sind wir auf dem Weg des Überwachungsstaates. Und der Herr hat gesagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Unsere Freiheiten werden immer mehr eingegrenzt. Ein Kontrollkreis macht sich überall breit. Überall wird Gesinnungsschnüffelei betrieben. Die wissen von dir mehr, als du denkst. Da musst du am Telefon oder deinem Smartphone oder was weiß ich da nur ein bisschen telefonieren. Und dann wundere dich nicht, dann kriegst du Werbung. Die hören mit, brauchst eine Couch oder brauchst jetzt das und das und so weiter. In aller Liebe. Wir werden weinen, Geschwister. Und deshalb predige ich diese Predigt. Wir werden heulen und mit den Zähnen knirschen und was weiß ich alles noch. Weil unser geistlicher Bedarf nicht gedeckt wurde. Du hättest viel weiter sein können. Die Reformation, Elia, hätte viel weiter gehen können. Aber du hast verschlafen, hast dich verkrochen aus Angst vor der Isebel. Gott war da, der hat Feuer vom Himmel geholt und die Leute haben geschrien, groß ist Gott, Jehova. Und du hast nicht weitergemacht, als der Durchbruch da war. Wir sollen immer die Wellen benutzen, zu Wellenreiter sein. Wenn die Welle des Heiligen Geistes da ist, verstehst, wenn der Geist Gottes weht, wenn der Wind Gottes bläst, wir sollen die Zeit nützen. Jetzt ist die Zeit. Nicht warten, bis es besser wird. Es wird nicht besser. Gott gibt uns Gnade und wir sollen die Gnadenzeit nützen. Wären wir damals in die Versammlung gegangen, da werden die Leute sagen, hätten wir die Predigten gehört, hätten wir das getan, was gesagt worden ist, da wären wir viel weiter. Ich habe einen Schweizer Bruder mal gehabt, der war bei uns auch in der Gemeinde, einige kennen ihn vielleicht. Und dieser Schweizer Bruder hat gesagt, weißt du, nach dem Krieg war Deutschland reif für das Evangelium. Aber wir Schweizer, wir waren nur für uns beschäftigt. Wir waren nur mit uns beschäftigt. Und wir haben nicht die Not gesehen, dass Deutschland Jesus braucht. Weil wir zu viel mit uns selbst beschäftigt waren. Und das Gleiche ist nach der Wende gewesen. Leute waren offen. Ich habe stapelweise Neue Testament am Checkpoint Charlie hingebracht und wir haben verteilt, die Leute haben uns die Bibel aus der Hand genommen, gerissen. Heute kannst du 100 Euro geben, die nehmen nichts ab. Verstehst du? Nicht einmal das. Aber die Zeit war reif und wir sollen die reife Zeit nützen. Die reife Zeit der Ernte. Jetzt. Elia, back zu. Ein alter Bruder, ich predige in Hamburg in einem Gottesdienst und der ladet uns dann zum Essen ein, einen Ältester der Gemeinde, damals dort. Und weil er aus Ostpreußen kam, haben wir ein gutes Gespräch gehabt, so ein bisschen über das Land und Leute. Und dann sagt er, weißt du, er hat ein Gut gehabt, eine Landwirtschaft und so weiter. Und er hat Schätze gesammelt, so Kleinode, und die Truhe war voll. Und dann kamen die Russen und die haben alles ihm weggenommen. Und dann sagt er, hätte ich bloß dem Heiland gegeben. Aber jetzt haben die Russen das gekriegt. Oder wie in meinem Fall, was ich gesagt habe, das Sozialamt, der Staat. Hätte ich bloß dem Heiland gegeben. Die haben alles weggenommen. Weißt du, das Leben geht weiter. Das Alter kommt, Krankheit kommt, Einsamkeit kommt, körperliche Schwäche, Unbeweglichkeit. Kannst nicht mehr. Was würde mancher alter Mensch geben, wenn er wieder in den Gottesdienst kommen könnte? Was würde er geben? Armut holt den einen und den anderen ein. Weißt du, lebe so, dass du nichts zu bereuen hast. Jetzt. Genieße das Leben. Verstehst? Benütze das, was Gott dir geschenkt hat. Lach nicht, spott nicht über die anderen, die so fanatisch sind. Verstehst? Die Leute in Sodom haben gelacht, als Lot sagte, kommt raus. Die Leute von nur Zeit. Die haben gelacht. Das war ihnen lächerlich. Du, ich nehme die Sache ernst. Mir ist die Sache viel zu ernst. Verstehst du? Die Zeit geht weiter. Die Zeit läuft. Die Uhr tickt. Und wir stehen in der Kreuzung. Wir müssen uns entscheiden. In welche Richtung? Verstehst du? Die Welt wird nicht besser. Wenn ich daran denke, was ist aus dem ganzen arabischen Frühling geworden, da in Afrika und in den muslimischen Ländern? Aus Tunesien? Da, so schlimm war es denen nie in Libyen. Verstehst du? Wenn ich Geschichten euch aufzählen würde, was dort alles passiert ist jetzt und was wir damals beim Gaddafi waren, es war nicht perfekt, aber die haben vieles gehabt, was sie heute nicht mehr haben. Und jetzt in Ägypten, die Freiheiten schließen sich mehr und mehr, die Türen schließen sich mehr und mehr. Von dem arabischen Frühling ist bald nichts mehr da. Eine Diktatur. Weißt du, wir werden bald die Quittung haben, Brüder und Schwestern. Wenn wir diese angenehme Zeit nicht nutzen, Gott zieht seine Hand zurück und sagt, mach das. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet bei so vielen Menschen und es ist bald zu spät. Es ist bald zu spät. Weißt, jetzt sollten wir die Beziehung zu Gott festigen und wirklich im Herrn uns verwurzeln, in die Tiefe gehen, nicht nur an der Oberfläche. Da kommt wieder so ein Sturm und wir werden umgefegt und umgekippt. Such den Herrn, solange er zu finden ist, heißt es in der Heiligen Schrift. Höre Wahrheiten, die dir helfen, auch wenn sie nicht schmecken. Aber der Herr will uns helfen. Wir sollen eigentlich reden, mit Gott so reden. Rede, Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Sprich, was soll ich? Wie soll es mit mir weitergehen? Vielleicht ist jetzt deine Chance aufzuwachen, aus der Höhle rauszukommen. Hier habe ich noch Jesaja 6, Vers 9. Und da sagte er, geh und sagt diesem Volk, hört mir zu, versteht ihr doch nicht, seht hin. So viel ihr seht, so viel ihr wollt, ihr erkennt es doch nicht. Rede ich zu ihnen, damit ihre Herzen nicht verstockt werden und ihre Ohren sind verschlossen, ihre Augen sind verklebt. Und dann reibt man sich die Augen, wo sind wir denn, was ist denn los mit uns, was stimmt da nicht, was hat der Pastor heute gegessen? Ja, was ist da? Und der Herr sagt, er antwortet, die Städte wird zerstört, die Häuser werden leer bleiben. Martin Luther hat über Deutschland eine Weissagung gehabt. Und vielleicht wird die mal wahr. Weißt du, wenn Deutschland das Wort Gottes ablehnt, wird man eins sagen, hier war mal Deutschland. Hier war mal Deutschland. Hier existierte mal Deutschland. Wenn Deutschland das Wort Gottes ablehnt. Und weißt du, wir sind in der Zeit. Evangelische Christen entschuldigen sich, dass die Reformation stattgefunden hat. Verstehst du? Ich bin dankbar. Es hätte vieles nicht passieren müssen, aber es menschelte und so weiter, so viel. Aber jetzt ist alles passiert. Deshalb, wir müssen zurück zum Wort Gottes. Zurück zu der Wahrheit. Zurück. Elia, komm raus aus der Höhle. Wach auf, du Schläfer, Epheser 5, Vers 14. Weißt du, für unsere geistliche Entwicklung sind wir verantwortlich. Nicht du für andere, sondern, weißt du, wir sind nicht Wächter für die anderen. Uns geht das gar nicht an. Wir sollten warnen, wir sollten Salz sein, wir sollten Licht sein, aber es sollte bei uns anfangen. Jetzt, dass wir aufstehen vom Schlaf, dass wir jetzt unsere Chance nützen. Schon, wir haben genug verpennt. Gott vergebe uns. Hebräer 12, Vers 16. Und damit schließe ich langsam. Niemand von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkauft er sein Vorrecht als ältester Sohn für ein billiges Linsengericht. Und als er später den Segen seines Vaters haben wollte, wurde er abgewiesen. Er konnte nichts mehr ändern, was er angerichtet hatte, obwohl er sich mit Tränen bemühte. Vati, segne mich. Hast du keinen Segen mehr? Die verlorene, verspielte Zeit kannst du nicht mehr zurückholen. Oder gar rückgängig machen, ist es vorbei. Deshalb nütze die Zeit jetzt. Und sage, was geht mich das da an? Hauptsache mein Bauch ist voll. Wir leben nicht für den Bauch. Und wir leben auch nicht für den Kopf. Wir leben fürs Herz. Und das sollte voll des Heiligen Geistes sein. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns ermutigst, jetzt zu leben. Jetzt das Leben zu genießen. Jetzt, bereit zu sein für die Ewigkeit, alles bereit zu machen, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen, Öl einzukaufen für die Lampe. Herr, wir möchten nicht vor verschlossenen Türen stehen. Herr, dieses Unglück wünsche ich niemand. Deshalb ermutige ich meine Brüder und Schwestern, einfach haltet fest am Glauben, sucht den Herrn, solange ihr noch zu finden ist. Geht ein zu der Tür, solange sie noch offen ist. Spricht mit dem Herrn, solange noch er Sprechstunde hat. Es ist noch Zeit. Halleluja. Das, was wir hier tun können, das sollten wir genießen. Das sollten wir festhalten. Hier sollten wir Schätze sammeln für den Himmel, für die Ewigkeit und Herrlichkeit. Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis